En god morgen. Da skein vara begynt til Zana. Min nom er Reverend Shane Friesen, og jeg var mine frusen fra Dio Samarias fra de altona sjøjent her jeg kommer. Jeg bereis jere fra nynt fra Dio morgen til disse gottesdienst leiver. Gott haft uns vare gesehnt, nicht? Dort wie en ein Gelegenheit haben, sin Wort opzumerken und lernen, wo wir auf dieser Erde leben sollen. Und ich persönlich sie sehr dankbar, dort ich und ein wiedere Gelegenheit habe, Gott sin Wort. Himmlische Vater, wir kommen von dir für deinen Gnaden trauen und freuen die, unsere Horten aufzumerken und uns deine Wünsche für uns zu wiesen. Bitte schenk uns Verständnis und Weisheit, damit wir mit Pünktlichkeit aus deiner Schrift lesen und verstehen können. Bitte stärken wir uns auch, damit wir jeden Lob so singen können, wo wir es verdienen. Wir danken dir für all deine Segnungen, wo wir in unserem Leben finden, und besonders dort, wo wir deinen Sohn, Jesus Christus, geschickt haben, um uns zu wiesen, wo wir uns leben sollen. Und um an dort Kreuz für unsere Sünden zu betonen. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Lass uns nun hörtlich zu unser Herr singen.
Nummer 686, Licht vom Licht erleuchte mich. Saß hundert und saßen taugend dich. Love.
Wie soll ich dich empfangen? Nummer 23. Number 23.
Vielen Dank für das Singen und Spielen. Von der ist der 1. Dezember und es ist der erste Adventssonntag des Jahres 2024. Und da wir uns auf das Kommen von Jesus, Gottes Sohn, als Mensch auf der Erde vorbereiten. Da ist Völker eine ganz besondere Zeit für uns als Christen, nicht? Als Mitglieder der Troik Jesu. Und ich glaube, dass es eine gute Gelegenheit ist, an der Beständigkeit Gottes an mir Dank zu holen. Dort hei wiest uns durch die ganze Bibel, dass Jesus der Rare der Welt ist und dass Jesus der einzige Messiah ist, um uns von unserer Sünde zu erleisen. Und Gott wiest uns das sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. In meiner Botschaft von dir möchte ich mich auf eine Geschichte aus dem Alten Testament durchgehen, die sich mit dem Leben des Elia zu tun hat. Aus 1. Chronicles, Kapitel 19. Diese Geschichte wird gewöhnlich nicht mit dem Kommen von Jesus auf die Erde in Taubhang gebracht. Leih weg. Aber sei lehrt uns fehl eva dort Christentum und eva dort kommen det Herrn Jesu und der ersten Weihnachten. Und ich hoffe, dass ich je damit zum Nachdenken eva eine sehr wichtige Frau bringen kann, die Gott erlehrstahlt und die wie alle gut Gott beantworten können sollen. Was tust du hier? Was tust du hier? Eier wie mit uns hier an Jesekjung des Lebens von Elia anfangen, möchte ich die Kart um an und an dort erinnern, wo er kürzlich durchgemerkt hat. Erstlich ist es wichtig, sich do an und denk zu holen, dort Elia im 9. Jahrhundert BC ein Prophet Gottes war. Der Anfang sein Dienst liegt also ungefähr 60 Jahre nach der Herrschaft von König Salomon. Elia war ein truer Diener Gottes und Gott beweist durch ihn große Kraft. Wir lesen zum ersten Mal von Elia in 1. König, Kapitel 17, als Elia geschickt wird, um dem israelischen König Ahab bekannt zu machen, dass Gott mit seinem Volk so unzufrieden wird, dass es nicht mehr rennen wird. Es wird auch nicht einmal mehr Dev geben, so als dort in der 17. Kapitel vorher eingeschrieben ist. Und wo wir von dem wiederen Bericht weiten, hier doch der Rehen für ungefähr 3 Jahre ab. Und im 3. Jahr schickt Gott Elia, noch einmal mit König Ahab zu reden. Und ab dem Boy Carmel, wo sich König Ahab und viele Menschen aus dem Land Israel versammelt haben, Elia zu hören, stellt Elia diese Frau, die uns in 1. König 18, Vers 21 mitgedeilt wird. Wo lang will je jünt auf beide Seiten de lang schlafen? Wo lang will je jünt auf beide Seiten de lang schlafen? Das ist die Frage. Weiß dort Volk Israel, Gottes ausgewählte Volk, hat nicht bloß Gott angebet, sondern auch viele falsche Götter verehrt. Und hier konfrontiert Gott sei damit. Und stellt eine einfache Frau vor ihm. Vielleicht kann man die Frau so anders stellen. Warum entscheiden die Jünger nicht einfach für einen Sieg? Für einen Sieg. Sie sollen entscheiden, ob die Jünger ganz so hart dem Wort Gott schenkt. Oder ob sie den Wort ganz zu Jünger ihnen fleischlichen Gefallen haben. Und dort ist es, von was Elia in Vers 21 redet. Wenn der Herr Gott ist, dann dem. Ab dem Boy Carmel führt Elia dann einen Test durch, zu bewiesen, wo Gott wirklich ist. Er fordert die Lehrer der falschen Götter, ihren Gott ein Feuer anstecken zu lassen, ein Opfer zu verbrennen. Aber dort kämpft kein Feuer. Nun wird Elia an der Rehe. Aber zuerst lässt Elia 12 Tonnen Wasser auf dort Opfer jäten, dort er Feuer bereitet hat. Und als er zu Gott betet, diese Opfer anzustecken, deit Gott dort. 1. König 18, Vers 38 bis 39. Dann fall dort Feuer vom Himmel und dort verbrennt dort Brandopfer, dort Holz, die Steine und die Erde. Dort legt dort Wasser aus der Grove raus. Als dort Volk das sagt, fallen sie alle ab ihr Gesicht und Seiden. Der Herr ist Gott. The heart asks God. Am der Geschicht kartomelken, du no leit Elia alle falschen Propheten umbringen, und hei bet umrehen, und dort haft gerehnt. Elia wir ein truer und fruchtbarer deiner Gottes. Aber nicht jeder wir von dem beeindruckt, wird Gott durch Elia deid. Auch nicht der Früh von König Ahab, Königin Isabel. Und sei wel dort Elia stirbt. Und dort sind wir an Elia sein Leben am Anfang von 1. König 19. Lesen wir nun den von der Ocean Text, Vers 1 bis 16. Und Ahab seht Isabel, alles, was Elia gedonnen hat. Und dort hat der Baals Propheten mit dort Schwert angebracht hat. Dann schickt Isabel am Norrecht und seht, Lotte jette dit und dort ewe mi donen, wann ich bat morgen am diesen Tiet nicht mit din Leben gedonnen hab, so als du mit eint von dieser. Und Elia verleiht von dort und rannt, wie es hei Angst hat und sich sein Leben nicht sicher wir. Aus hei bat Beersheba und Judah chaim, leit hei sinen deiner dort, und hei jink nach einen ganzen Tag wieder in der Wildnis nahm. Dort saht hei sich am Schatten von ein Baum dort. Und Elia wünscht sich den dort und seht, dit is genoeg, Herr. Neem mijn adem van mij. Ik zie nog beter als mijn voorraad. En hij leed zich onder den boom en schleip. En met een moer weer door een engel. Die arm aanschiert en zegt, sto op en at. En hij checkt door om zich en wundert zich, dat hij bij zijn kop een braut zag. Dort ab heite Steine gebackt wir. Und auch wurde. Und als er gegeten und getrunken hat, lädt er sich wahre Hahn und schleip. Und dem Herrn sein Engel chimt am zweiten Mal und schiert am an und sagt, steh ab und at, du hast noch eine lange Reise für dich. Und er stund ab und eit und trank leibe. Und mit der Kraft von dort eten, jenk hei für 40 Dörl, Tag und Nacht, bat Horeb, dem Gottesbruch. Dort jenk hei nur eine Heil und bleif dort. Und dem Herrn sein Wort chaim nur arm und seht, Elia, was ist du hier? Und hei seht, ich sie ewig gewas für den Herrn, den Gott. Dei alles regiert. Die Israeliten haben deinen Bund verloren. Sie haben deine Autoren dol geraten. Und sie haben deine Propheten mit dort Schwert umgebracht. Und ich allein sie ewig geblieben. Und sie stonen mir noch, dort sei mein Leben nehmen. Und der Herr sagt, go mal rüt und stoh für mich ab dem Bauch. Und der Herr chimt dort bi. Dor vorbei. Und verarm wir ein grauter Steuke Wind, der de Boy abreit und de Steine zwei brück. Aber der Herr wir nicht in den Wind. Und no dem Wind chaim ein Erdbeben, aber der Herr wir auch nicht in dort Erdbeben. Und no dort Erdbeben chaim ein Feuer, aber der Herr wir nicht in dort Feuer. Und nur dort vier chaim eine natte, leise Stimme. Und als Elia dich hielt, bedeckt er sein Gesicht mit seinem Rock, den er anhob, und jenk bat fair de Hiel, und dort seht eine Stimme zu arm. Was ist du hier, Elia? Und er seht, Herr Gott, dein alles geriert, Ek ha vir die geëwit. Wils die Israeliten die in een bond versmeten haben, die in altoren dolgereten haben, en die in profeten met dat schweet omgebracht haben, en ik zie nu nog de eindje die even gebleven is. En zij stonen mij nu, wils zij mijn leven nemen willen. En de Heer zei te hem, go vader op de weg door de wildnis naar Damascus, en door go naar Hazael, en zijn arm en tomchenig van Aram, go ook naar Jehu, nemshi, zinen zin, en zijn dem en tomchenig even Israel, en go naar Elisa, Shafat van Abel Mahola zin zin, en zijn arm en door hij zal en dine steed profeet zijn. Zo wordt onze tekst afschnitt van deel. Waar zijn also de wichtigste opgaven die we uit deze afschnitt metnemen kunnen van deel? En voor allem, waar wees dat ons op Jezus aan? Check we onze eindige punten aan. Erstens seien wir, dass Gott sich um seinen truen Diener chamat. Isabel hat Elia nicht festgenommen. Dort passiert auch am Jesus in Leben nicht. Johannes 10, Vers 39. Dann proben sie wahre am festzunehmen, dort Jesus. Die proben Jesus festzunehmen, aber heitscheim an utzuhängen. Uit door es bij den Aposteln mehrere Mal passiert. Aber nach wichtig es meiner Meinung nach die Geschichte, nach die jährliche Abgabe, die wir uit dieser Teil von Elia sein Leben rüttreichen können. Als Christen sind wir taugerot für das Sind zu pflichten, so als Elia für Isabel je Pflicht ist. En zo als Elia kon het ook ons schwor vallen te vlichten. En we kennen meid en moutloos worden, zo als Elia. Wonen zinde verzieken we niet meer los te worden en ons je leven. Wils wie moutloos zijn, wonder ik. Vielleicht ligt de zinde voor die en je wanheden zoals te veel alcohol drinken. Oder dem bechecken van beelden of video's die je niet bezijnen zult. Oder vielleicht en dort jankerig te zijn. Oder niet vergevend te zijn. Oder vielleicht als er geraadste zijn, als jullie geraadste zijn, die veelheid en erom jullie geloven. De Bijbel leert ons dat wie ver alle zenden vlechten moet. We moeten van de zenden weichranen, zoals Elia met Gottes hulp van Isabel weichranen heeft. En de Bijbel leert dat God ons ook helpen wordt, zoals hij Elia geholpen heeft. 1 Korinther, kapitel 10, vers 13. 1 Korinther 10, 13. Maar nu hebben jullie nog meer menschleven. Maar nu hebben jullie nog meer menschlich bekende Physikjungen getroffen. Gott is true en hij wordt dort niet te loten, dat je schwander versorgt worden, als je Kraft hebben. Hij wordt voor einen weich sorgen. Hij wordt voor einen weich sorgen. Uit de Versiegung ruit te komen, zodat je dort vertrouwen kan. En 2 Korinther 10, vers 3 en 4. 2 Korinther 10, 3 en 4. Van wie ook in deze wereld leven, kampen we doch niet zoals deze wereld dat deed. Dort Gereitschaft, dort wie zum Karpfenbrocken, stammt nicht von dieser Welt. Dort stammt von Gott. Und deswegen hat dort eine Gotteskraft an sich. Dort kann jegliche Denken, dort falsch und sehr falsch ist, tau nicht merken. Jo, wir können von Elias sein Leben lernen. Dort Gott seinen truen Dienst hat, dem Beise zu Eva kommen. Und dort Geschichte Elia wiest uns dann ab, dort kommen Jesu zu der Erhahn. Den bloß durch dort Opfer Jesu am Kreuz, können wir der Strophe der Sünd Eva kommen. Jeremia Kapitel 3, Vers 23. Du hast kein Unterscheid, alle Mann hat gesündigt und kämpft du ein Taukart, alle Mann, wo er bei Gott sein soll. Wir sind alle Taukart gekommen. Jeremia Kapitel 6, 23. Der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod. Der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod. Gott überschenkt dort euer Leben an Christus Jesus, unseren Herrn. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7. 1. Johannes, 1, Vers 7. Wenn wir oben im Licht von Gott leben, so als er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und dort Blut von seinem Sohn Jesus Christus macht uns rein von aller Sünde. Alle Mann hat gesündigt. Der Lohn, den Sünd tut, ist der Tod. Bloß das Blut von Jesus macht uns rein von aller Sünd. Das Blut durch das Blut Jesus, dort wir können rein und frei sein. Zweitens, so als wir in der 5. bis 7. Vers lesen, Gott gab Elia Brot zu essen und Wasser zu trinken. Elia wird vertrievelt. Gott sagt seine Not und Gott gibt Elia, wo er fehlt. Gott gibt ihm, wo er fehlt. Und denk mal, wo wirksam diese einfache Mahlzeit wird. Der große Unterscheid dieser Brot und Wasser melken dort. Die geben Elia Leben. Dort hat er mit der Kraft des Brot und Wasser 40 Tage und 40 Nächte lang zu einem weit auf Schutzplatz gehen können, ohne wahre Wort zu essen oder zu trinken. Dort erinnert mich an dort, wo Jesus in Matthäus 6, Vers 31 bis 34 liest. Matthäus 6, 31 bis 34. Ihr sollen nicht sorgen und sein, sagt Jesus. Ihr sollen nicht sorgen und sein, wo soll wir essen? Wo soll wir trinken? Wo soll wir antreiben? Dort sind alles Sorgen, die die Heiden sich melken. Aber jün vor im Himmel weit, dort je dort alle brücken. Aber sieht dort erst nur Gott sein Rück und nur seine Gerechtigkeit, merkt jün nicht Sorgen am dort, wo morgen kommen soll. Morgen wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat für sich genug Trouble. Und dort ist, was wir in dem Leben von Elia seinen, nicht? Dort Gott sorgt für die Neidigkeiten eines truen Arbeiter. Und beachten wir sorgfältig, dieser Teil von Elia sein Leben hilft uns auch zu denken an dort, wo Jesus über sich selbst sagt. Paul lebenden Wasser. Johannes 6, Vers 35. Johannes 6, 34. Jesus aber sagte an, ich sehe dort Lebensbrot. Wer nur mich hat, dem wird nicht mehr hungern. Und wer an mich läuft, dem wird nicht mehr dürsten. Es dort nicht, was Gott für Elia gedonnen hat? Check wie uns eine andere steht auch. Johannes 7, Vers 37 bis 38. Am letzten und letzten Tag ab dem Fast stund Jesu ab und raubt lüd. Wer dürft ich es, den lore ich an, nur mich zu kommen und zu trinken. Wer an mich läuft, so aus der Schrift sagt, ut dem sie banishtet, woren lebende Wasserströme rannen. So kriegt sie aus Elia Brot und Wasser kriech, die arm Leben und Kraft für seine Reise zu Gott geben, müssen wie dort Brot des Lebens empfangen. Und wie fehlen dort Wasser des Lebens, um in uns zu rannen. Wir empfangen dort Brot und dort Wasser des Lebens, wann wir aus Jünger Jesu Christi waren geboren worden. In Christus brücken wir nie nicht wahre zu hungern oder zu dürsten. Unsere Seelen wurden durch arm Salt gemerkt. Dort hat durch Gott seine Antwort auf unsere Gebete, durch Gott sein Wort, dort studieren die Bibel, durch die Gemeinschaft in Jesus seinem Lief, sein Charpa der Zeug. Kurz gesagt, durch den Glauben an Jesus kennen wir auch die Kraft und das Leben haben, so aus Elia hat. Für uns in dieser Welt zu leben, so aus Heid dort will, und nur der nächste Tagone, um Gott zu treffen. I now invite you onto bended knee for anything that lies upon your heart. In Jesus' name we pray. Amen.
Take the blue book and turn to number 88, Joy to the World. Number 88, can we stand?
Sing and have
A third point I would like to take from the passage in 1 Kings 19 of the story of Elijah's life is found in verses 11 to 13. 1 Kings 19, verses 11 to 13. This is God speaking. And he said, "Go forth and stand upon the mount," or rather an angel of the Lord speaking to Elijah. And he said, "Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, 'What doest thou here, Elijah? What doest thou here?'" One thing that's interesting to me about this passage is that Elijah recognized that God was not found in the mighty forces of nature that came before him. God was not in the mighty wind, nor in the earthquake, nor in the fire, it says. Whatever the reason for those mighty forces appearing to Elijah, it is apparent that as God's faithful servant, someone who knew God well, Elijah knew that God would not come to talk to him or with him in that way, but that God would answer him as his loving Savior with a still, small voice. Other people translate that section of the Bible as a gentle whisper. With a gentle whisper, God spoke to Elijah. And let us not neglect to notice that Elijah was ready for it. He did not miss God's whisper to him. He knew that it would come as a whisper, and he was ready for it. And when God whispered, that's when Elijah went out to talk with him. I believe that God speaking to Elijah in a still, small voice is a very helpful image for us to understand how we should expect God to speak to us also. not with big signs and wonders as some people seek, as some Christians look for, but through the quiet voice of his Holy Spirit. Let's look at a couple passages that talk about that. 2 Timothy 3. Second Timothy 3, verses 16 and 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good work. All good works, rather. So God led the authors of our Bible in their mind to write down what God wanted them to write down. That's a quiet voice. And when we read it, it speaks to us. God is speaking to us when we silently read the Bible. That's God's quiet voice to us. And that reminds me or makes me think of Psalm 1. Psalm 1, verses 1 and 2. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. So the law of the Lord here is a reference to the Bible. The Bible is something that God wrote so that when we read it, he speaks to us. And now we see that we are not only to read the Word of God, but we're also supposed to think about it throughout the day. Think about what was said in that Bible verse, that Bible chapter I read today. Meditate on the Word of God day and night. And God will speak to us through that Word. He does so silently in our heart. And then John 14, verse 26. John 14, verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Now, this is Jesus speaking to his disciples. But for us, we have the Word of God. They had Jesus' words as they lived with him. We have the Bible, which we read and meditate on. And as we do so, the Holy Spirit will bring to our mind, to our memory, things which we have read and the time that we need it. When you're going through a certain difficult time in your life and it comes to your memory, a Bible verse, that's the Holy Spirit speaking to you, reminding you of what God has told you. That's the still small voice of God. And then we also have the idea of our consciences. Titus chapter 1, verse 15. Titus chapter 1, verse 15. The conscience, if you don't really understand that word, the best way I could explain it is that feeling you get in your heart that shows you that what you're thinking of doing isn't right, which tells you should think again. That's the conscience. And so here we have in Titus 1:15, unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. So when you are not living in Jesus Christ, your conscience doesn't even work properly. It doesn't tell you all the things that you shouldn't be doing. But when we come to Christ and he cleanses us, then he can speak to us again through our conscience, because our conscience will be working right again. God's still and small voice in our hearts. Hebrews 9:14. Hebrews 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? In Christ, our conscience is made clean again, so we can start feeling accurately if something is right or wrong. God speaks to us through that. And we also know that when we come to Jesus, we're given a new heart. Ezekiel chapter 11. Ezekiel chapter 11, verses 19 to 20. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you. And I will take the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh, that they may walk in my statutes and keep mine ordinances and do them, and they shall be my people, and I will be their God. So God is saying here, before you are saved, you have a very stubborn heart. You can't even push the word of truth into there. But when you come to Christ, that hard heart is made soft, so that you can start understanding and seeing and feeling what is the right way to go. And so I think about it like this. The conscience is something in us that tells us what is probably wrong to do. A purified good heart in Christ is a heart that starts to desire the right path. God speaks to us through this very quiet voice. And I think this is a wonderful connection from the life of Elijah to Christianity today. Now, I want to say something now that's quite obvious, but it's worth saying. If you are listening for a very quiet whisper, don't you have to try to listen? Like, if you think somebody might be talking over somewhere, then what do? You become very still. You become quiet. A good example would be a phone that you've lost. Has anyone ever misplaced their phone? And they think, where is it? I have no idea. I think it's in the house. I don't know where it is. What do you do in order to find that phone? Don't you, most of the time, ask somebody to phone you? And then you say, everybody, be quiet. Be quiet. I'm trying to hear. I'm trying to listen for a little sound that I know which direction to go. And that's the point I'd like to make about the quiet voice of God as well. We can't expect him just to throw it into us. We have to try to hear him. We have to quiet ourselves. We have to read the word. We have to spend time meditating quietly and saying to God, please help me to hear. And we need to talk to other brothers and sisters and say, I'm trying to hear something. Can you please help me hear this? The quiet voice of God is something we have to actively try to hear in our life. We find this as by way of example in several ways in the New Testament. I'll just give you a couple examples. Even Jesus. Jesus is God. He's God's Son. He has a connection to the Father unlike anyone else. If we turn to Mark chapter 1. Mark chapter 1, verses 35 to 37. Jesus, who has a much better connection to God the Father than you, what does he do in his life? He goes and finds a quiet place to try and hear what God has for him, to try and listen to God. Mark chapter 1, verses 35 to 37. And in the morning, rising up a great while before day, he went out. That's Jesus. He departed into a solitary place and there prayed. And Simon and they that were with him followed after him. And when they had found him, they said unto him, "All men seek for thee. All men seek for thee." Jesus was popular. He had people living with him. He had people who wanted healing coming to him and staying by him all times, I think. And so he had to work at finding quiet time with God. So he got up before anyone else. He would wake up and he would quietly sneak away to a spot where he could, on purpose, try to hear his Father speak to him. That's an example for us. We also have an example in Acts chapter 13. And there I'll read verse 2. Acts chapter 13, the apostles, or rather the early church, were trying to decide how to move forward. And they wanted God to lead them. And so they were trying to hear God. And as it says there, as they ministered to the Lord, which most people take to mean as they were in prayer together to God, the Holy Ghost said, "Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them." As they ministered to the Lord and fasted, I forgot that part. As they ministered to the Lord and fasted. Fasting is when we limit ourselves. Usually in the biblical way, it was by not eating for a time. And in that way, your body would focus more easily on hearing what God would have to say to you. And so here we have the example. The early church praying together, and fasting together, trying to hear God's word to them. So God spoke to Elijah in a still, small voice. And I believe it's clear that God speaks to us that way today as well. Now, I believe that there is an even deeper meaning of this idea of a still, small voice, especially as we're entering into the Christmas season. For if we consider carefully what we know about that first Christmas, not what we do now, but about that first Christmas, I believe that we can easily come to the conclusion that Jesus' coming as a baby boy was as the still small voice of God. Let's consider the facts. Jesus came to earth in the most humble way possible. Jesus was God from eternity. He lived with God the Father in the throne room. They had perfect relationship. This God decided to become a man. That's very humbling. And not only did he decide to become a man, he also decided to come to earth in the most humble way possible. He was born in a barn. My parents often ask me, "Are you born in a barn?" Well, they should have known. But Jesus was born in a barn. The most humble way to be born as a king. Not only born in a barn, he was born to parents who were disgraced, because everyone thought that they had done something very sinful. She was pregnant before they were married, and everyone assumed how that happened. And so they were disgraced in front of everyone. That's the parents that God chose to use. King Herod was trying to murder Jesus right from the beginning. Him and his family had to run. They had to hide. Now, this is not how a king's son is usually introduced to his people. This was a very humble way, a very quiet way for God to come into the world. And Jesus lived a quiet life until he was called to the ministry as well. We don't hear much about what he did until he became a teacher. He lived a quiet life. And even when he became a teacher, Jesus actually only interacted with a very small number of people. If you think about the whole world, there was only a very small number of people he taught. For a king of the whole world to only actually reach a few people, that's a very quiet voice. Yes, Jesus' coming was like a quiet voice from God to the earth, gently inviting us to come to him. Gently inviting us to be saved by him. Although he could have come as our ruler, as a dictator, Jesus did not come in that way. Rather, he came as our brother. Mark chapter 3. Mark chapter 3, verses 31 to 35. There came then his brethren and his mother, so his actual earthly family came to him, and standing without, sent unto him, calling him. And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee. And he answered them, saying, Who is my mother or my brethren? And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and my mother. Jesus came to invite us to be part of his family. And Jesus didn't come as a master, although he could have. No. He came as a servant. Matthew 20. Matthew 20, verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. He did not come as a master, but as a servant. What king does that? And Jesus, God's Son, came from heaven to save us from the penalty of our sin and to call us to a life with him. John 15, verses 13 to 14. Jesus says this, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Jesus came as our friend. What an amazing Savior and God we have. So yes, in the first Christmas, we see the still small voice of God asking us a simple question, I think. Will you repent and follow Jesus? And finally, to the question that God asked Elijah in verse 13 of 1 Kings 19. What doest thou here, Elijah? What are you doing here? That is a really simple and a really good question. Elijah answered the question in verse 14, and he said, I have been very jealous for the Lord, God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. Now that word jealous, that's sometimes we think in a different way, in a negative way. But you can also use that word zealous. It means almost the same thing. And some Bibles have that word there, zealous for the Lord. Now what does that mean? He gave everything to God. He worked hard for God till he was exhausted. He loved God with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength. That was Elijah. He was zealous for the Lord. For Elijah, the answer to the question, what are you doing here, was ultimately that he was trying to escape the people who were wanting to kill him. But why were they trying to kill him? Because he was working so hard and being such a good witness for God. But let's not miss the main point. Elijah was extremely fruitful. And when he stopped working in order to travel to a distant land, in order to seek refuge and to speak with God, God's first question to him was, what are you doing here? I have work for you to do, Elijah. And then God said, I need you to go back and do some more work, which we find in verses 15 and 16. And the Lord said unto him, go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria, and Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel-Meholah shalt thou anoint to be prophet in thy room. God said, I have more work for you, Elijah. If that's the expectation of God for someone who is already a faithful and very fruitful worker for God, what excuse do any of us have in not helping build up the church of Christ? John chapter 15, verses 1 and 2. John chapter 15, verses 1 and 2. Jesus speaking, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Purging means like pruning. You cut it back. And you know what happens when you cut a tree branch back? It tends to fill out even more. That's what God says. He says, if you don't bear any fruit, you're cut off and burnt. But if you do produce fruit for me, you're doing a good job, then I'm gonna trim you back so that you can even do more. And that's what I think we see in this life of Elijah here. Elijah was upset. He was tired. He was frustrated. He was discouraged. But God says there will be discouragements and there will be fears, but there's a reason for that. The reason is God wants to make you an even stronger Christian. Elijah had been purged, he had been pruned, and now God wanted him to produce even more fruit. And so I make this question to Elijah, my closing question to you today. When God looks at your life, would he see you being fruitful for his kingdom? Or is there a chance that God would ask you the same question that he asked Elijah? What are you doing here? Therefore, from the life of Elijah, I encourage you on this Advent Sunday. God takes care of his faithful followers. The bread and water of life are real, and they are necessary gifts that we must receive for eternal life through saving faith in Jesus Christ. When God speaks to us, he uses a still, small voice, and we need to be ready to hear him. Therefore, I encourage you to take time this Christmas season, when it so often gets busy and loud, I encourage you to take time to listen, to try to hear God's word for your life. And finally, Elijah and Jesus were both examples of fruitfulness in their time on earth. So I encourage you to make sure you learn from their example and make sure that you are considered fruitful in your Christian walk in God's eyes as well. Please bow with me for closing prayer. Our Father and great God, we come before your throne of mercy this morning with grateful hearts, for you have once again allowed us to come together as the body of Christ, to fellowship with one another, to open your word and study it freely. We thank you for being among us with your Holy Spirit also. And we pray, Father, that through your Spirit of power, the word of truth that was brought today might be planted deep into each heart present here today. That with devotion to your word, with time and prayer and quiet meditation and fellowship with other believers, the truth planted in our hearts might sprout and with time bring forth fruit of the Spirit as a benefit not only to our lives, but to this church, to this Gemeinde, and to all those around us, that we might shine the light of Jesus brightly. Please bless us now as we go forward from here. In the name of Jesus we pray, amen. Now for anything else that lies upon your heart this morning, I invite you onto bended knee. In Jesus' name we pray, amen.
Again, take the blue book, turn to page 146. Wonderful story of love.
Wonderful story of love, tell it to me again. Wonderful story of love, with the immortal strain, angels with rapture announced, shepherds with wonder receive it. Sinner, oh, won't you believe? Wonderful story of love, wonderful, wonderful. Calvary's mountain, down from the crystal bright fountain, in from the dawn of creation, wonderful story of love, mansions above us, with those who've gone on before us, singing the rapturous choirs, wonderful story of love, wonderful, wonderful, wonderful.
Good morning. A few announcements for this morning. First of all, I believe the youth has prepared a lunch for everyone today, so you guys are invited to stay for that. And also, as it says in the bulletin, I'll just read it as it is written. Due to circumstances, the 9 a.m. service will be discontinued indefinitely. Starting next Sunday, December 8th, there will be one English service at 10 a.m. Sorry for the inconvenience this may cause. We encourage all 9 a.m. attendees to join the 10 a.m. service. And I'd just like to take this opportunity just to thank the song leaders, the ushers, pianists, soundmen, our pastors, and anyone else that has helped to make this service possible. And let's just keep looking up, let's move forward, and hope to see you all next Sunday at 10 a.m. Thank you.
Thank you. Would you please bow with me for the benediction? The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. In Jesus we pray. Amen. You may go in the peace of the Lord.